Ihr Lieben, am Anfang dieser Predigt möchte ich euch von zwei Freunden von mir erzählen. Von Tim und von Timo. Die beiden heißen so ähnlich, sind beides Christen, aber da hören die Gemeinsamkeiten eigentlich auch schon auf. Ich erzähle euch zuerst von Tim. Also Tim ist so ein bisschen stolz auf seinen Namen, denn Tim kommt von Timotheus und das bedeutet der, der Gott die Ehre gibt, der Gott Ehrende. Und Tim findet es total cool, dass er so heißt, weil er liebt es, Gott die Ehre zu geben. Er liebt es, Gott anzubeten. Tim liebt es, sich so zurückzuziehen, seine stille Zeit zu haben und zu Gott zu beten. Und Gott einfach zu sagen, wer Gott ist, also wer er ist. Also darüber nachzudenken, wie herrlich Gott ist und Gott zu sagen, Gott, du bist so herrlich, du bist heilig, du bist so unvorstellbar, du übersteigst unser Verständnis. Gott, du bist der Schöpfer von Himmel und Erde. Du hast diese ganze Welt geschaffen und das könnt ihr stundenlang machen. Und Tim liebt es auch, einfach still zu werden vor Gott und einfach vor Gott zu sein. Und er liebt es, in seiner Bibel zu lesen und sich durch das, was er dort liest, was er dort findet, ins Gebet führen zu lassen. In ein Loben und Preisen oder auch in ein Klagen oder einfach ein Stillsein vor Gott. Er liebt es in diesem Sinne zu meditieren, vor Gott zu sein, biblischen Worten nachzusinnen, nachzuspüren, nachzudenken und Gott zu loben und zu preisen. Seine Lieblingsbibelstelle steht im Alten Testament, das ist eine ganz alte Verheißung und da heißt es, ihr werdet mich suchen, also spricht Gott, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das ist die Lieblingsbibelstelle von Tim. Danach will er sein ganzes Leben ausrichten. Aber so wie wir alle hat Tim einen Alltag und das klappt dann nicht so sehr, wie er das gerne möchte. Also er würde am liebsten die ganze Zeit von morgens bis abends das tun. Zumindest ist das mein Eindruck, wenn ich ihn reden höre. Und Tim, wenn man ihn ein bisschen kennenlernt, merkt man, dass er diese Welt eher so als Anfechtung und Versuchung empfindet. Also die Welt ist eigentlich das, was ihn von Gott ablenken will. Und deswegen ist es für ihn immer wichtig, regelmäßig jeden Tag sich aus dieser Welt zurückzuziehen, aus diesem Alltagstrubel zurückzuziehen und sich auf Gott auszurichten. Ich habe neulich mit ihm telefoniert und habe ihm ganz stolz erzählt, dass ich an dem Morgen, wo wir telefoniert haben, eine halbe Stunde stille Zeit hatte mit Bibel lesen und beten. Und seine Reaktion war, oh, warum nur eine halbe Stunde? Was hat dich unterbrochen? Das ist Tim. Jetzt erzähle ich euch von Timo, einem anderen Freund von mir, auch Christ. Timo, der findet seinen Namen total cool, weil ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber es kommt von Timotheus. Und heißt der, der Gott die Ehre gibt, der Gott Ehrende. Und Tim gibt Gott die Ehre, indem er sich voll reingibt in diese Welt. Indem er total der engagierte Typ ist. Also eigentlich egal, was irgendwie seine Gemeinde anbietet, wo man irgendwie der Stadt, in der er wohnt, dienen kann, er ist an erster Stelle dabei. Also wirkt immer so ein bisschen hyperaktiv, weil er so viel macht, aber er gibt sich voll hin. Er ist voll der aufopferungsvolle Typ. Und sieht da drin, dass Gott ehren, dass er dieser Welt dient, dass er sich hingibt. Seine Lieblingsbibelstelle steht auch im Alten Testament, und zwar beim Propheten Jeremia, wo steht, suchet der Stadt Bestes, in die ich euch weggeführt habe. Also da spricht Gott zu dem Volk Israel, was im Exil ist, also nicht da, wo es eigentlich sein sollte, wo Gott es hingeführt hat, nicht im gelobten Land, sondern weggeführt in ein anderes Land. Und da sagt Gott, okay, ihr seid vielleicht nicht da, wo ihr sein wollt, aber sucht dort, wo ihr seid, der Stadt Bestes. Und damit identifiziert sich Timo, dass er sagt, naja, die Stadt, in der ich lebe, ist nicht so, wie sie sein soll. Das ist noch nicht Gottes Reich, aber Gott sagt, da sollen wir uns als Christen engagieren. Und neulich habe ich auch mit Timo telefoniert und habe ihm ganz stolz erzählt, dass ich bei Greifswald räumt auf, so diesem Aufräumtag einmal im Jahr, den wir als Stadt haben, mitgemacht habe. Und seine Reaktion war, hey, das ist voll cool, mach das doch als Gemeinde jeden Samstag. Das ist Timo. Ihr Lieben, ich muss euch was gestehen. Ich habe mir Tim und Timo ausgedacht. Das sind erfundene Freunde und eigentlich bin ich zu alt, um mir Freunde auszudenken. Und ich muss euch noch mehr gestehen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine halbe Stunde stille Zeit morgens hatte. Und ich habe auch nicht das letzte Mal bei Greifswald räumt auf mitgemacht. Aber als ich euch gerade Tim und Timo, meine ausgedachten Freunde, vorgestellt habe, vielleicht habt ihr gedacht, die kenne ich auch. Die heißen aber ganz anders. Vielleicht hat dich das an jemanden erinnert. Vielleicht kennst du auch einen männlichen oder weiblichen Tim oder eine männliche oder weibliche Timo. Und ich habe auch eine Eselsbrücke, um euch das zu merken, wer wofür steht. Tim endet auf M, der Meditierende. Und Timo endet auf O, der Engagierte. Ja, ist von der Rechtschreibung her nicht korrekt, aber gute Eselsbrücken müssen nicht rechtschreibungskorrekt sein. Also Tim, der Meditierende, oder Timo, der Engagierte. Meine erste Frage an dich, kennst du Brüder und Schwestern, kennst du andere Christinnen und Christen, die so sind? Meine zweite Frage an dich, ich habe drei, meine zweite. Wie bist du? Bist du wie Tim? Oder bist du wie Timo? Oder bist du irgendwo dazwischen? Wo würdest du dich da verorten? Oder hast du ein bisschen Tim und ein bisschen mehr Timo? Oder ein bisschen Timo und ein bisschen mehr Tim? Oder nur ein bisschen Tim, aber kein Timo? Ich mach's jetzt nicht weiter. Wo stehst du? Und meine dritte Frage an dich, und das ist mir die wichtigste, was lösen Tim und Timo, oder wie immer sie in deinem Umfeld heißen, was lösen Tim und Timo in dir aus? Was für Gefühle machen sie bei dir? Ich bin mir relativ sicher, dass wenn wir jetzt hier eine Umfrage machen und ganz lange darüber reden würden, was wir nicht tun, dass zwei Gefühle die Dominanten wären. Das erste, ich glaube, einige hier denken, zumindest bei einem von beiden, jawohl, genau, weiter so. Ja, das ist mein Herz. Ich bin wie Tim, das ist super. Oder ich bin wie Timo. Einige von uns, vielleicht. Aber wenn du so wie Tim bist, steht die Chance ganz gut, dass Timo in dir ganz andere Gefühle auslöst. Und wenn du wie keiner von beiden bist, dann steht die Chance auch ganz gut, dass du ein anderes Gefühl gerade empfindest, nämlich so ein bisschen ein ungemütliches Gefühl. So vielleicht ein bisschen beklemmend, vielleicht ein schlechtes Gewissen. Weil du denkst, boah, als gute Christin, als guter Christ, müsste ich doch eigentlich viel mehr so sein wie Tim. Oder wie Timo. Oder noch schlimmer, wie Tim und Timo. Und du denkst wie ich, boah, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine halbe Stunde stille Zeit am Morgen hatte. Ich habe mich das letzte Mal um Greifswald räumt auf auch rumgedrückt. Schlechtes Gewissen. Ich vermute, dass viele von uns dieses Empfinden haben. Ich habe es zumindest. Dabei sind es nur meine ausgedachten Freunde. Was machen mit diesem schlechten Gewissen? Darüber möchte ich kurz sprechen, kurz nachdenken. Und ich möchte euch sagen, was ich nicht machen möchte mit diesem schlechten Gewissen. Ich möchte dieses schlechte Gewissen nicht dadurch beruhigen, dass ich die Ansprüche runterschraube. Dass ich mir einrede, nee, ich muss gar nicht so sein wie Tim und wie Timo. Ich muss gar nicht so eine intensive Gottesbeziehung im Gebet leben und ich muss gar nicht so engagiert und so missionarisch und so hingebungsvoll sein wie Timo. Ich möchte nicht den Anspruch senken, denn wenn ich in der Bibel lese, dann sehe ich, dass wir dazu berufen sind. Wir sind zu dem berufen, wofür Tim steht. Und wir sind zu dem berufen, wofür Timo steht. Wenn ich Jesus nachfolge, bin ich zu den beiden berufen. Und ich scheitere daran. Ich möchte nicht die Ansprüche senken und sagen, okay, so ein bisschen vom einen und ein bisschen vom anderen reicht ja. Wir sind ja auch nur alles Menschen. Oder, naja, also der eine von uns macht vielleicht ein bisschen mehr das, was Tim macht und die andere ein bisschen mehr das, was Timo macht. Und jeder so eine eigene Mischung und der eine hier mehr, der andere da mehr. Und so in Summe wird ja alles dann irgendwie gemacht. Auch das möchte ich nicht. Ich möchte nicht die Ansprüche senken. Was dann? Was dann? Was mache ich dann mit meinem schlechten Gewissen? Weil das wird, je mehr ich darüber nachdenke, nur noch größer. Gestern war Reformationstag. Und auch wenn nicht Reformationstag gewesen wäre, wäre die Antwort jetzt dieselbe. Aber es ist eine, die sehr gut an diesem Tag nach gestern passt. Lasst uns auf Jesus schauen. Lasst uns aufs Kreuz schauen. Und lasst uns dort Gottes Gnade entdecken. Ich meine es so. Jesus hat das Leben gelebt, zu dem ich berufen bin, aber wo ich ständig versage. Jesus hat das Leben gelebt, was ich nicht lebe, obwohl ich es sollte. Jesus hat die perfekte Gottesbeziehung gelebt. Hat in der Kategorie Gebet überall die 1 plus bekommen. Jesus ist der vollkommenste, vollendetste, perfekteste Tim, den es gibt. Ich nicht. Aber Jesus. Und Jesus ist der vollendetste, der perfekteste, der vollkommenste Timo, den es gibt. Wenn es um Hingabe geht, um Engagement in der Welt, um Mission, da reicht niemand an Jesus ran. Jesus hat in dieser Kategorie überall 1 Plusen. Ich, wenn ich auf mein Leben schaue, sehe da eine Reihe von Unzulänglichkeiten. Im Gebet, in der Mission, in all meinen Lebensbereichen. Und es gibt so viel mehr. Aber Jesus hat das perfekte Leben gelebt. Und Jesus macht etwas Faszinierendes. Jesus tauscht mit mir. Jesus ging ans Kreuz vor 2000 Jahren und er nimmt alle meine Unzulänglichkeiten auf sich. Alle meine Unzulänglichkeiten, wenn es ums Gebet geht, wenn es um Mission geht und wenn es um all die Themen geht, die uns noch viel, viel schlimmer und gewichtiger erscheinen. Jesus hat alle meine Unzulänglichkeiten auf sich genommen und ist damit gestorben. Hat es in den Tod gerissen. Und, soweit ist es nur ein halber Tausch, er hat meine Ungerechtigkeit, meine Unzulänglichkeiten genommen und mir seine Gerechtigkeit gegeben. Und das ist Rechtfertigung. Das ist die Botschaft der Reformation. Wir sind vor Gott gerecht gesprochen, nicht weil wir uns genug angeschränkt haben. Nicht weil wir Leistungen erbracht haben. Nicht weil wir ein bisschen was gemacht haben und Gott dann noch 2 Augen irgendwie zudrückt. Sondern weil Jesus alles vollbracht hat. Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht und alles war vollbracht. Und keine Leistung, die ich erbringen kann, kann da noch was hinzufügen oder besser machen, denn es ist vollbracht, es ist vollkommen. Und wenn ich das verstehe, wenn das in mein Herz reinfällt, dann stirbt in diesem Moment mein schlechtes Gewissen. Denn das schlechte Gewissen, das ist das, was mich antreibt und sagt, du müsstest aber mehr machen. Du müsstest aber doch mehr machen. Das ist nicht genug, was du tust. Du bist nicht genug. Ja, nein, ich bin nicht genug. Jesus ist genug. Und Jesus hat mit mir getauscht. Das ist Gottes unvorstellbare Gnade. Das also möchte ich mit unserem schlechten Gewissen machen. Ich möchte nicht die Ansprüche runtersenken und uns irgendwie zusprechen, hey, das ist schon in Ordnung und du bist schon ganz cool so und ist doch normal. Nein, ich möchte sagen, klar, das ist der Anspruch. Und klar, wir scheitern daran. Aber Jesus hat alles getan. Jesus hat alles getan. Und das ist das Ende des schlechten Gewissens. Wir schauen auf Jesus. Und das ist das Wichtigste. Das ist mir auch in dieser Predigt das Wichtigste. Und wenn du keine Konzentration mehr hast, dann schalte ab jetzt ab, ist okay. Aber weil wir noch ein bisschen Zeit haben und gerade schon auf Jesus gucken, möchte ich noch was Zweites sagen. Ich glaube zutiefst, dass wenn wir das, was ich eben beschrieben habe, wo ich dich daran erinnert habe oder es dir das erste Mal zugesprochen habe, wenn das in unser Herz fällt, wenn das in uns auf Glauben trifft, wenn wir sagen, ja, das ist es, dass uns das in unserem Inneren verändert und dass wir dann sagen, hey, Jesus, von dir will ich mehr und uns ausrichten auf Jesus und sagen, Jesus, ich frage nach deinem Willen für mein Leben, ich frage nach deinen Wegen für mein Leben. Ich folge dir nach. Ich bin ein Nachfolger, eine Nachfolgerin. Ich bin ein Jünger, eine Jüngerin. Das heißt einfach Schüler. Ich gehe bei dir zur Schule. Wie ein Lehrling oder eine Azubine. Bring mir was bei. Ich will dir folgen. Nicht, damit ich vor Gott punkte. Das wäre das alte Denken. Das ist das Denken des schlechten Gewissens. Nein, einfach aus Fasziniertheit, aus Freude, aus Dankbarkeit, aus einem Angezogenwerden von diesem Jesus, der alles am Kreuz vollbracht hat. Ich schaue auf Jesus und ich folge ihm nach. Und wenn ich das tue, dann passiert was Spannendes mit Tim und Timo, beziehungsweise mit den Themen, wofür die beiden stehen. Ich habe das vorhin so ein bisschen karikiert. Ne? Tim auf der einen Seite, Timo auf der anderen. Und es war so sehr gegensätzlich. Tim, der sich aus der Welt zurückzieht, weil er beten will. Timo, der sich voll in die Welt hineingibt, weil er dienen will. Es wären das Gegensätze. Und vielleicht empfindest du das auch als gegensätzlich. Aber wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir Jesus nachfolgen, nachspüren, wenn wir lesen, was Jesus getan hat, was Jesus gesagt hat, dann fallen diese Gegensätze ineinander zusammen. Wenn ich Jesus nachfolge, dann sind diese beiden Themen, Gebet und Mission, sich auf Gott ausrichten in der Stille, sein vor Gott und sich in die Welt hineingeben, dienen, sich engagieren. Diese beiden Themen sind, wenn ich auf Jesus schaue, keine Gegensätze mehr. Es ist kein sowohl als auch oder entweder oder. Ich muss mich nicht entscheiden, entweder oder, aber ich muss auch nicht sagen, okay, das eine sowohl Luft holen und das andere als auch. Sondern, wenn ich weiter auf Jesus schaue, dann finde ich das eine im anderen und das andere im einen. Wenn ich auf Jesus schaue, dann werde ich merken, wie mein Gebet, in dem ich nach Gottes Herz suche, mich zu einem Herzen führt, das voll für diese Welt schlägt. Und wie mich das Beten zu Gott hineinzieht in ein Engagement für die Welt. Und das Umgekehrte. Wenn ich Jesus folge, werde ich merken, wie sich mein Engagement in der Welt, wie mich das dahin bringt, dass ich anfange, mehr zu beten. Weil ich merke, dass die Menschen, denen ich begegne, denen ich dienen will, die ich lieben will, weil ich merke, dass die mehr brauchen als das, was ich zu geben habe. Einerseits, weil ich immer wieder auf meine Unzulänglichkeiten stoße, aber auch andererseits, weil die Menschen so viel mehr brauchen als das, was ich wirklich habe, was ich ihnen geben kann. Dass sie eine größere Veränderung brauchen, als Menschen geben können, dass sie Gott brauchen. Mit dem ganzen Paket, was Gott bietet. Gebet wird mich in die Mission treiben und Mission wird mich ins Gebet treiben, wenn ich Jesus folge. Und du musst mir das nicht glauben, du kannst einen Test machen. Und der Test ist ziemlich einfach. Nimm dir eines der vier Evangelien im Neuen Testament, die Berichte über Jesus, oder wenn du christlicher Streber bist, nimm alle vier. Nein, das war doof formuliert. Wenn du eine passionierte Bibelleserin bist und den Atem hast, dann nimm alle vier. Und mach es, dass du diese Frage beim Bibellesen mit dir trägst. Sind es Gegensätze oder ist das eine im anderen und das andere im einen? Jesus, wie ist es, wenn du betest? Ist es einfach nur auf Gott ausrichten oder was hat es zu tun mit dieser Welt? Und Jesus, wie ist es, wenn du dich in diese Welt hineingibst? Ist das nur etwas mit dieser Welt oder was hat es mit deinem himmlischen Vater und dem Gebet zu tun? Und ich bin überzeugt, du wirst ganz viel überraschende Verbindungen sehen. Und du wirst zu dem Schluss kommen, das eine steckt im anderen und das andere im einen. Gebet und Mission sind nicht Gegensätze. Es ist kein Entweder-Oder, es ist auch kein Sowohl-als-auch. Sondern es ist das eine im anderen und das andere im einen. Tim und Timo heißen nicht umsonst beide nach Timotheus, der Gott Ehrende. Und der Predigttext für diese Predigt steht im Alten Testament, beim Propheten Jeremia, im 29. Kapitel. Und da heißt es: Und dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem an den Überrest der Ältesten der Weggeführten sandte. sowie an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. So spricht der Herr Scharen, der Gott Israels zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Und nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter gebt Männern zur Frau, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort mehrt und eure Zahl nicht abnimmt. Und sucht der Stadt Bestes, in die ich euch weggeführt habe. Und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. Für wahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Das ist Gottes Wort. Amen.